Vogelfrei, ein Leben ohne Sorgen. Das ist ein verheißungsvoller Titel, in der Tat. Worum geht es? Jesus ist auf Dienstreise, einmal mehr, und zwar in Galiläa, da wo er auch herkommt. Ich sage immer gern, Jesus ist ja eigentlich ein Kind vom Land. Der kommt vom Dorf, so wie ich auch. Und deswegen ist mir vorhin das Herz aufgegangen, als ich gehört habe, da kommt jemand vom Dorf, wo es nur einen Metzger gibt und einen Bäcker und eine Ampel. Und aus so einem Dorf kam Jesus auch, aus Nazareth. Und in dieser Gegend und rund um den See Genezareth unterrichtet er in Synagogen. Er heilt heilt Menschen an Leib und an Seele. Jesus war kein Provinzprophet, auch wenn er vielleicht aus der Provinz kam. Und er war auch keine Randerscheinung. Matthäus erzählt uns, wir werden es gleich lesen, in seinem 6. Kapitel, etwas weiter vor unserem eigentlichen Text, dass Jesus über die Grenzen des Landes hinaus bekannt geworden ist. Viele Leute aus dem Osten, aus dem Ostjordanland, würde man heute vielleicht sagen, also aus Jordanien kamen. Jordanien gab es damals natürlich noch nicht. Viele Leute aus der Provinz Syria kamen. Das ist größer als das heutige Syrien. Also die Leute kamen von überall her. Jetzt nicht nur aus Nazareth oder um den See Genezareth oder Jerusalem. Das hat ja auch schon gereicht. Sind ja auch schon 2 Tagesreisen. All die Leute kamen, um Jesus zu hören und haben ihn quasi förmlich belagert. Und eines Tages, er ist immer mal wieder geflohen, hat sich Auszeiten genommen sozusagen mit seinem Vater, damit er wieder Kraft hatte, um den Leuten noch was zu sagen, was wirklich von Gott ist. Und eines Tages geht er auf einen Berg, wahrscheinlich einfach, weil es günstig war, da haben ihn alle sehen können. Und er konnte reden und die Leute konnten es hören. Es war in der Gegend, wo dann die Natur so beschaffen war, dass es quasi wie ein natürliches Amphitheater wirkte. Und da erzählt er ihnen ganz wichtige Dinge. Dinge, die so wichtig waren, dass Matthäus und auch die anderen Evangelisten das aufgeschrieben haben. Vom wahren Glück und wie man ein gesegnetes Leben führt. Wer von uns will das nicht wissen? Davon, wie unendlich wichtig jeder einzelne von uns für diese Welt ist. Oder darüber, wie man in Frieden mit anderen leben kann. Vom Wert stabiler Beziehungen, insbesondere der Ehe, hat Jesus auch gesprochen. Und vom Mut, ehrlich und authentisch zu sein. Von sozialer Gerechtigkeit und von vielem mehr. Das alles findet ihr in der Bergpredigt, der Predigt auf dem Berg, wie sie oft genannt wird. Und wir wollen uns einen Teil daraus etwas näher anschauen. Ihr könnt es jetzt gleich mitlesen. Im Matthäusevangelium findet ihr unseren Text für heute, Kapitel 6, Abvers 25. Deshalb sage ich euch, sagt Jesus und hat er an diesem Tag gesagt und sagt er auch zu uns heute Abend hier. Deshalb sage ich euch, zermartert euch nicht mit Sorgen darüber, ob ihr genug zum Essen haben werdet. Macht euch auch keinen Kopf darüber, was ihr anziehen werdet. Denn euer Leben besteht aus viel mehr als der Nahrung. Und auch der Körper ist mehr wert als die Kleidung, mit der ihr ihn schmückt. Schaut genau hin. Die Vögel, die in der Luft umherfliegen, machen sich doch auch keine Sorgen. Sie säen nicht, sie bauen sich keine Rücklagen auf. Und sammeln die Nahrung auch nicht in Vorratskammern. Und doch schenkt euer Vater, der über allem wacht, ihnen ihre Nahrung. Seid ihr nicht noch viel bedeutsamer als sie? Kein einziger von euch kann durch seine ständigen Sorgen und sein Grübeln auch nur eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Und es bringt auch überhaupt nichts, wenn ihr euch darum Sorgen macht, womit ihr euch kleidet. Schaut euch doch einmal um in der Welt. Die Feldblumen zum Beispiel, die strengen sich überhaupt nicht an. Ohne eigene Mühe und Arbeit wachsen und blühen sie. Ich sage euch klipp und klar, selbst der große König Salomo in all seiner Pracht war nicht so wunderbar gekleidet wie auch nur die kleinste Feldblume. Macht euch das klar. Diese Gräser blühen an einem Tag überall auf dem Feld. Und am nächsten schon werden sie abgemäht und als Brennstoff verwendet. Wenn Gott selbst diese vergänglichen Pflanzen mit einer solchen Schönheit ausstattet, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Warum habt ihr denn so wenig Vertrauen? Also grübelt nicht darüber nach, was ihr essen oder trinken werdet oder womit ihr euch kleiden könnt. Alle Menschen dieser Welt, ganz egal, wer sie sind oder woran sie glauben, strengen sich an, diese Grundbedürfnisse zu sichern. Aber ihr habt doch einen Vater, der über allem thront. Er weiß genau, dass ihr das alles braucht. Macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben überall ausbreitet. Und setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Also zersorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft, denn jeder Tag bringt sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten mit sich. Ja, der Text ist so inhaltsreich, das würde vielleicht sogar schon reichen, wenn man ihn noch ein paar Mal durchliest und die Übersetzung ist auch so verständlich. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Und dennoch ist es oft so schwierig umzusetzen, sorgenfrei zu leben, frei wie ein Vogel. Ich möchte ein paar Gedanken rausziehen, die mir besonders gefallen haben an dem, was Jesus sagt. Das erste: Quäle dich nicht mit Sorgen und Ängsten. Worüber machst du dir am meisten Sorgen? Worüber machst du dir am meisten Sorgen? Ich habe mal ein bisschen rumgeforscht so im Internet und habe eine Studie gefunden, die in diesem Jahr gemacht wurde, im Mai. Und da geht es um die Ängste der Deutschen. Und auf dem Sorgenbarometer, da nehmen folgende Ängste von uns Deutschen ganz hohe Rangordnungen oder Plätze ein. Als erstes, das geht vielleicht nicht allen von euch so, haben viele Leute Angst, dass wir unsere Staatsschulden nicht mehr bewältigen können. Das zweite, vielleicht haben Sie da mehr ältere Leute befragt, die Sicherheit der Renten. Aber wenn man so in meinem Alter ist, so Anfang 40, muss man sich darum ja auch schon Gedanken machen. Eine Freundin von mir, die in Israel lebte, die sagte immer: Weißt du, ich mache mir keine Gedanken um meine Rente. Wenn ich alt bin, ist sowieso nichts mehr da. Die dritte Angst, die die Leute hatten, war, dass die Politiker diese Probleme, also die Probleme, die mit Geld zu tun haben, mit Rente, mit Staatsschulden, nicht in den Griff bekommen. Und dass Kinder, Jugendliche, Studenten auch keine vernünftige Ausbildung mehr ermöglicht bekommen. Irgendwann kam dann sogar auch die Umwelt dran, an fünfter Stelle, also dass wir unsere Umwelt zu sehr belasten. Das ist ja immerhin auch mal erfreulich. Aber dann geht's gleich auch schon wieder weiter mit Angst um die Versorgung. Nämlich, da geht es dann um die steigende Arbeitslosigkeit. Wer von uns hat vielleicht nicht schon mal Angst gehabt, arbeitslos zu werden? Dann gibt es noch Inflation, dass unsere Wirtschaft zusammenbricht. Und ganz weit hinten dann die Angst vor Konflikten mit Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen in unserem Land. Und Angst vor Gewalttaten. Aber mir ist aufgefallen, dass die meisten Ängste eigentlich mit Geld zusammenhängen, mit unserer Versorgung. Bestimmt 7 von 10 Ängsten hängen damit zusammen. Und irgendwo kommt auch die Umwelt und der Umgang mit den Mitmenschen. Und das will ich auch gar nicht verurteilen, das ist auch ganz natürlich. Aber es gibt auch gute Nachrichten, ich will jetzt nicht schwarz malen. Wir sind ja bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft nur auf Platz 3 gekommen, aber ich finde das eigentlich auch schon eine gute Leistung. Ich finde, wir haben da viel zu sehr geweint drum. Also ich finde das auch toll, dass wir auf Platz 3 gekommen sind. Aber es gibt auch eine andere Stelle, wo wir an ersten Platz gekommen sind. Und zwar sind wir Sorgen-Europameister. Sorgen-Europameister. Das schreibt der Spiegel jetzt im Juni. Deutsche sind Sorgen-Europameister. Die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst vor Inflation, die Angst vor der lahmenden Konjunktur. Laut einer neuen Umfrage, so heißt es da, machen sich die Menschen in keinem europäischen Staat mehr Sorgen als in Deutschland. Und darin sind wir sogar ausnahmsweise besser als unsere Erzfeinde, so würde es mein Schwiegervater sagen, nämlich die Holländer. Wieder der Spiegel. Entspannt sieht man die Situation in den Niederlanden. Nur 8% der Befragten fürchten dort die Arbeitslosigkeit. Was ich noch nicht wusste, und das werde ich euch jetzt gleich erzählen und aufs Auge drücken, ist, dass Angst auch ein englisches Wort ist. Im englischen Sprachbereich hat Angst mittlerweile sogar Einzug gefunden. German Angst ist ein richtig feststehender Begriff geworden, weil uns unsere Freunde in Europa damit in Verbindung bringen, mit dem Begriff Angst. Das ist eigentlich auch, also nicht nur mit Ordnung, mit Perfektion oder so, sondern mit Angst. Das fand ich eigentlich sehr erschreckend. Also nicht nur Kindergarten ist aus dem Englischen entlehnt, sondern mittlerweile sogar, aus dem Deutschen entlehnt, sondern mittlerweile sogar Angst. Unser früherer Finanzminister Peer Steinbrück, der hat einmal gesagt, schon ein bisschen länger her, 2006, ein Gespenst geht um in Deutschland, die German Angst. Diffuse Gefühle des Bedrohtseins, Angst vor dem Rückfallen in die Barbarei und der Verelendung. Das hat er in einer Rezension gesagt, zu einem Buch, wo es um die Angst geht. Ja, also da könnte man wahrscheinlich noch vieles finden im Internet, aber ich glaube, ihr habt ein Bild bekommen. Also wir Deutschen sind wirklich Europameister im Sorgen machen und im Angst sich Ängste von Ängsten bestimmen lassen. Aber natürlich ist das nicht nur ein Charakteristikum von uns, sondern von vielen Menschen in der Welt. Die Leute, zu denen Jesus das damals gesagt hat, zersorgt euch nicht, macht euch keine Sorgen, das waren ja keine Deutschen, das waren ja, weiß ich nicht, Orientalen. Zermartert euch nicht mit Sorgen darüber, ob ihr genug zum Essen haben werdet. Macht euch auch keinen Kopf darüber, was ihr anziehen werdet. Warum nicht? Darauf gibt Jesus auch eine Antwort im selben Text. Ich habe es mal ein bisschen paraphrasiert. Deine Sorgen helfen dir nicht. Umschrieben, deine Sorgen helfen dir nicht. Kein einziger von euch, sagt Jesus, kann durch seine ständigen Sorgen und sein Grübeln auch nur eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Wie wahr. Im Frühjahr vergangenes Jahr, also 2009 war das dann, da habe ich nachts öfter wachgelegen. Manche von euch kennen das vielleicht. Eigentlich kann ich ziemlich gut schlafen, aber in Zeiten von erhöhtem Stress, dann passiert einem das schon mal, dass man dann nachts aufwacht und plötzlich setzt sich die Gedankenmaschine in Bewegung, das Karussell, und dann kann man nicht mehr einschlafen. Damals waren wir noch im Johanniterhospiz in Jerusalem und es ging darum, ob wir es irgendwie hinkriegen würden, bis zum Sommer, also bis in 2,5, 3 Monaten später, auch eine Wohnung zu finden für den Sommer und für unsere Rückkehr. Überhaupt eine Wohnung. Alle, die in Marburg hier in letzter Zeit auf Wohnungssuche waren oder irgendwann mal auf Wohnungssuche waren, wissen, wie schwer das ist in einer Studentenstadt wie Marburg. Und dann muss es noch eine Wohnung sein oder sollte eine Wohnung sein, die bezahlbar ist, die auch ganz schön ist und die vielleicht auch noch irgendwo im Stadtzentrum liegt. Wobei das natürlich bei Marburg witzig ist, weil in Marburg ist ja quasi alles Zentrum, wenn man es mit Berlin vergleicht zum Beispiel. Ja, aber das machte mir schon Sorgen. Und wo sollen wir unsere Klamotten hinstellen? Wenn wir keine Wohnung finden, wenn unser Container kommt aus Israel, dann müssen wir das Zeug auf die Straße stellen oder was? Und wo sollen wir schlafen? Also solche Gedanken, vielleicht auch ein bisschen irrational, kamen mir da und haben mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Und dann flüsterte mir eine Stimme leise zu, vielleicht war es die Vernunft, vielleicht war es auch Gottes Stimme oder beides. Das ist doch Irrsinn. Jetzt liegst du hier und kannst nicht schlafen und es nützt doch überhaupt nichts. Du bist morgen hundemüde, kannst deine Arbeit nicht machen. Du hast alles getan, was du tun konntest und jetzt musst du einfach auf Gott vertrauen. Und es fiel mir auch ein, was eine Freundin zu mir gesagt hatte. Weißt du, du brauchst gar nicht im Internet zu schauen. Die Wohnung, die du haben willst, die brauchst du gar nicht zu annoncieren oder brauchst du gar nicht zu annoncieren in den Zeitungen oder Aushänge zu schicken zu allen Kirchengemeinden in Marburg. Die Wohnung, die du haben willst, die kommt sowieso nur durch Beziehung. Die muss Gott euch schenken. Das fand ich persönlich jetzt nicht besonders hilfreich und ich dachte mir, sie ist jetzt halt nicht in der Lage, in der ich bin, aber sie hatte ja auch irgendwie recht. Also wenn man alles getan hat und es gibt nicht mehr zu tun, dann bleibt einem nur noch auf Gott zu vertrauen. Und dennoch waren die Sorgen und die Zweifel da und haben die anderen Stimmen übertönt. Und was ist, wenn Gott uns keine Wohnung schenkt? Welches Recht habe ich darauf? Gibt Gott etwa jedem das, was er sich wünscht? Ich glaube, da könnten wir alle heute Abend uns austauschen und es würde rauskommen, dass es nicht immer so ist. Manche hätten gerne ein Stück Brot und ich will eine schöne Wohnung haben. Das ist doch wohl total bescheuert. Ist das ein unangemessener Wunsch an Gott? Und was passiert nun, wenn wir nicht rechtzeitig eine Wohnung finden und so weiter und so fort? Also ich habe da wirklich mir viele Gedanken gemacht und erzähle später noch ein bisschen mehr dazu. Was sind deine Sorgen? Vielleicht sind deine Sorgen auch existenzieller oder du empfindest sie existenziell. Es ist auch immer eine Sache der Empfindung. Man kann von außen gar nicht so sagen, deine Sorgen sind kleine Sorgen, deine Sorgen sind große Sorgen, weil wir alle ja nur in unserer Haut stecken und die Sorgen manchmal übermächtig werden können. Vielleicht weißt du nicht, ob dich die nächste Klassenarbeit vor einer 5 rettet im Zeugnis oder ob du die Versetzung schaffst, ob du einen Ausbildungsplatz findest oder ob du dein Studium finanziert bekommst. Vielleicht weißt du auch nicht, wie du diesen Monat finanziell über die Runden kommen sollst oder wie du als Alleinerziehender oder Erziehende deinen Kindern den Klassenausflug ermöglichen kannst. Ich glaube, es ist wichtig, unseren gottgegebenen Verstand einzusetzen und auch ein wenig Vorsorge zu treffen und das zu tun, was in unserer Hand liegt, was wir tun können, um uns selber und die, die von uns abhängig sind, auch zu versorgen. Aber, das hat jeder von euch schon erlebt, es gibt einfach viele Dinge, die sich unserer Kontrolle, sage ich mal, entziehen oder unserer Planung. Das können wir nicht machen, das können wir nicht planen und das können wir nicht kontrollieren. Und da fällt es schwer, loszulassen und zum Beispiel zu Gott zu sagen, ich habe alles veranlasst, ich habe alles getan, was du mir vor die Füße gelegt hast oder was ich als richtig erachtet habe. Aber du siehst, dass mir in diesem Monat trotzdem das Geld fehlt, um die Rechnungen zu bezahlen oder um den Kindern Schulranzen zu kaufen, um meine Studiengebühr zu begleichen oder um eine gute Jacke, eine warme Jacke und gute Schuhe für den Winter zu kaufen. Und das sind keine zu Tränen rührenden Beispiele von Oliver Twist oder so, sondern das ist, denke ich, für viele Menschen in unserem Land auch Realität und vielleicht auch für einige von uns heute Abend. Vielleicht sind deine Sorgen auch andere Sorgen, aber dennoch gilt, manche Dinge, viele Dinge entziehen sich unserem Einfluss. Und da ist es wichtig, dass wir uns einem Stärkeren als uns selbst anvertrauen können. Das ständige Sorgen und das ständige Grübeln, das hilft uns nicht, sondern das hindert uns nur. Die Ohnmacht, die weiß, dass sie keine Macht hat letztlich, und die Weisheit überlässt sich Gott. Jesus sagt uns, schau dich um, lerne doch aus dem, was du siehst. Die Natur kann auch unser Lehrmeister sein in Sachen Vertrauen auf Gott. Nicht für alles ist sie ein zuverlässiger Lehrmeister, denn auch die Natur ist ja zusammen mit uns der Vergänglichkeit unterworfen und sozusagen korrumpiert. Aber es gibt immer noch genug zu sehen und zu lernen, was uns so ein wenig etwas von Gott spiegeln kann, von seinem Wesen. Und Jesus ermutigt uns in unserem Text, den wir vorhin gelesen haben, ausdrücklich dazu, uns in Gottes Schöpfung umzuschauen. Er selbst, wie gesagt, das Landkind, er hat immer viele Beispiele gebraucht aus dem alltäglichen Leben der Menschen und aus der Natur, um etwas über unsere Beziehung zu Gott oder über Gottes Beziehung zu uns zu illustrieren. Schaut genau hin, ich lese es euch nochmal vor, die Vögel, die in der Luft umherfliegen, die machen sich doch auch keine Sorgen. Sie säen nicht selbst, sie bauen sich keine Rücklagen auf und sammeln auch Nahrung nicht in Vorratskammern. Und doch schenkt euer Vater, der über allen wacht, ihnen ihre Nahrung. Schaut euch doch einmal um in der Welt. Die Feldblumen zum Beispiel strengen sich überhaupt nicht an. Ohne eigene Mühe und Arbeit wachsen und blühen sie. Diese Gräser blühen an einem Tag überall auf dem Feld und am nächsten werden sie abgemäht und als Brennstoff verwendet. Wenn Gott selbst diese vergänglichen Pflanzen mit einer solchen Schönheit ausstattet, wie viel mehr wird er das für euch tun? Gottes Reichtum und Überfluss, seine verschwenderischen Gaben, seine Kreativität, seine Versorgung, all das können wir in der Natur sehen, wenn wir mit offenen Augen hinschauen. Und all das will er mit uns teilen. Er hat so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Denn er ist ja der Schöpfer des Universums. Ihm müssen doch alle Ressourcen zur Verfügung stehen, alle Wege offen stehen. Und nichts darf doch unmöglich sein bei ihm. Gott sorgt für alle Lebewesen. Er sorgt auch für dich. Weißt du, was du Gott wert bist? Noch einmal, Jesus, seid ihr nicht viel bedeutsamer als die Vögel? Euer Leben besteht doch aus viel mehr als der Nahrung. Und der Körper ist mehr wert als die Kleidung, mit der ihr ihn schmückt. Wir sind Gott viel wert, nicht nur unsere Seele oder unser Herz, sondern auch unser Körper, wir als ganzer Mensch, mit unseren Gedanken, mit allem, was uns ausmacht, unserer Geschichte, unseren Wünschen und Träumen und Hoffnungen, dem, was schiefgelaufen ist, dem, was gut gegangen ist. All das ist ihm wichtig, all das sieht er und liebt er und möchte, dass wir die Fülle haben und ein gesegnetes Leben führen und andere segnen. Aber das eine ist das zu hören und das andere ist das zu glauben. Und das spreche ich aus eigener Erfahrung. Es ist manchmal ein sehr langer Weg vom Kopf bis ins Herz. Aber hab Mut, dich Gott anzuvertrauen mit allem, was dir mangelt. Seien es jetzt die Grundbedürfnisse des Lebens, von denen wir gehört haben, wie Nahrung oder Kleidung, Wohnung, Ausbildung, Arbeit, natürlich auch Geld. Oder vielleicht auch andere Bedürfnisse, wie die Sehnsucht nach Freundschaften, nach tragenden Beziehungen. Oder nach Glück ganz einfach und Gesundheit. Ich möchte euch noch erzählen, wie es mit meiner Wohnung weitergegangen ist oder unserer Wohnung. Irgendwann war ich so fertig vom ständigen Grübeln und wie gesagt, alles war getan, was mir einfiel. Und es mussten so viele Umstände glücklich zusammentreffen, zumindest so in meiner Wahrnehmung. Da habe ich gedacht, also eigentlich kann ich jetzt gar nicht mehr anders. Ich kann das nur noch Gott überlassen. und habe dann kapituliert, habe mich in unserer Grabesküche, wir hatten so eine Küche, die war so ein ehemaliger Keller, immer ganz feucht und kalt, da führten so ein paar Steinstufen runter, das hat dann vielleicht so meine momentane Stimmung auch wiedergespiegelt, da habe ich mich auf die Steinstufen gesetzt und habe einfach auch gebetet und so in meinem Herzen zu Gott geschrien und gesagt, du musst das einfach tun, ich kann auch nicht länger, ich bin so müde, von mir Sorgen machen und von sich ängstigen. Es ist mir trotzdem schwer gefallen, Gott zu vertrauen. Danach fühlt man sich oft ein bisschen leichter, wenn man Gott sein Herz ausgeschüttet hat. Aber irgendwann kommen die alten Zweifel wieder, ob Gott das wirklich gehört hat oder ob er uns so hilft, wie wir das auch wollen oder ja, wie wir uns das vorstellen. Ein paar Tage später, mein Mann war gerade beruflich unterwegs in Deutschland, da habe ich eine Freundin angerufen hier in Marburg, die eigentlich davon wusste, dass wir eine Wohnung suchen. Aber sie hatte diesmal eine neue Idee. Ich sollte doch einfach mal einen gemeinsamen Bekannten anrufen und ihm meinen Aushang per E-Mail schicken. Und dann kann er das bei sich aushängen an der Arbeit. Und da sehen das dann viele Leute. Na gut, wenn man verzweifelt ist, macht man ja alles. Ich hatte zwar schon viele Aushänge verschickt, aber dann habe ich da angerufen. Und dann sagte mir unser gemeinsamer Bekannte, ja, also zufälligerweise habe ich selber auch eine Wohnung zu vermieten und die ist gerade frei geworden, weil die Leute nämlich überraschenderweise ausgezogen sind. Ich habe sie allerdings schon annonciert, doch der Besichtigungstermin, der ist noch nicht da gewesen. Ja, dann habe ich natürlich sofort Guido angerufen und ihn verdonnert dazu, die Wohnung anzuschauen und bin in dieser Nacht auch nicht eingeschlafen. Aber diesmal nicht vor Sorge, sondern vor Freude, weil ich plötzlich wusste, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass man irgendwann eine unumstößliche Gewissheit hat, wo Gott zu einem redet. Ich wusste plötzlich, das ist die Wohnung, die Gott uns schenken will und er lässt mich doch nicht im Stich. Als ich dann die Bilder von der Wohnung gesehen habe, per E-Mail habe ich die Bilder bekommen, die Guido gemacht hat. Ein paar Tage später war das so zwei Tage später, da habe ich mich nochmal so richtig geschämt, auch für meinen Unglauben oder meinen Zweifel gegenüber Gott, dass er wirklich auch sich um die kleinen Nichtigkeiten, wie wir es manchmal denken, unseres Lebens kümmert. Ich bin nämlich ein Liebhaber von einem gepflegten Bad, also damit meine ich jetzt nicht den Raumbad, sondern eine Badewanne. So ein gepflegtes Bad, mal dann und wann, natürlich jetzt nicht, wenn es so heiß ist, aber vielleicht im Winter oder im Herbst. Schöne Flasche Wein, Glas Wein vielleicht. Flasche wäre zu viel, das wäre auch zu gefährlich in der Badewanne. Und ein Buch dazu, also das ist doch was Schönes. Und es ist mir auch sehr schwer gefallen, die Natur so zu verlassen, Israel, da wegzugehen. Das Rote Meer habe ich sehr geliebt und das Schnorcheln und die bunten Fische. Manchmal hat man ja so Kindheitsträume, die man sich dann erfüllt. Und als ich das Bad sah, hatte das zum einen eine Badewanne und zum anderen waren die Fliesen und sind noch heute mit bunten Fischen dekoriert und mit Seesternen und so. Und dann dachte ich mir, das ist irgendwie so liebevoll von Gott und auch kreativ, dass er meine kleinen, vielleicht dummen oder vielleicht auch nicht dummen kindlichen Wünsche ansieht und mich so genau kennt, dass er sogar mir eine Freude machen will, quasi noch einen Bonus obendrauf gibt. Wir haben nicht nur eine Wohnung bekommen zur richtigen Zeit, die auch bezahlbar ist und schön, sondern sogar noch eine Badewanne mit bunten Fischen. Das hätte ja nun wirklich nicht sein müssen. Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Und ich habe mir vorgenommen, das nicht zu vergessen. Vielleicht ist es euch auch schon so gegangen. Man vergisst es dann leider wieder allzu schnell. Vielleicht sollte man sich das einfach aufschreiben, was Gott schon im Leben getan hat, damit man das nächste Mal besser dran ist und Gott mehr vertrauen kann oder früher. Ein Gedanke noch zum Schluss. Achte darauf, die richtigen Prioritäten zu setzen. Du darfst es wagen, dich und deine Sorgen, deine Ängste, deine Wünsche Gott zu überlassen. Bitte ihn, dass er dich aus dem Kreisen um dich selber herausholt, dass er dich befreit. Denn wenn du von dir selbst wegschaust und davon, dass deine Wünsche und Bedürfnisse zuallererst befriedigt werden, wenn du es wagst, von dir wegzuschauen und zu sagen, okay, ich brauche nicht mehr für mich selber zu sorgen, denn es gibt jemand anderen, der für mich sorgt. Also versteht mich nicht falsch, eine gewisse Versorgung ist natürlich wichtig, aber es geht ja jetzt um das Grübeln und das Sorgenmachen, das Kontrollieren. Also wenn ich da sage, ich kann jetzt nicht mehr tun, ich möchte mich nicht mehr ständig um mich selber drehen, sondern ich will Gott vertrauen, dass er für mich sorgt, dass er weiß, was gut für mich ist. Dann kann ich auch immer mehr wegschauen von mir und auch meine Umwelt wahrnehmen. Das, was andere vielleicht an Bedürfnissen haben, da, wo sie gefangen sind in Ängsten und in Sorgen, wo ich ihnen zeigen kann, schau mal, das habe ich mit Gott erlebt und da hat er mich in die Freiheit geführt. Wenn wir so voll sind von uns selber, dann hat anderes keinen Platz. Deswegen ist es gut, Gottes Hand zu ergreifen und ihn für uns sorgen zu lassen. Und das Verrückte an dieser Freundschaft mit Gott ist, dass je mehr wir auch von uns verschenken, desto mehr bekommen wir von ihm geschenkt. Das ist ja eigentlich gar nicht so das, was in unserer Welt jetzt Sache ist, aber bei Gott ist es so. Da sind so die Gesetze unserer Welt manchmal auf den Kopf gestellt. Je mehr wir verschenken, desto mehr bekommen wir von ihm geschenkt. Er lässt sich nicht lumpen, er ehrt uns und er honoriert das, wenn wir von uns selber wegschauen und mehr mit dem Bau seines Reiches beschäftigt sind, als mit uns selbst. Zum Schluss lasse ich nochmal Jesus zu Wort kommen. Macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Amen.